Gottes Gegenwart sprechen, beziehungsweise über die Auswirkungen von Gottes Gegenwart, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, wie Sie es auch gehört. Marco, du hast es richtig gesagt, ich bin nicht Manuel Hinzen, Kevin Hinzen, ich bin der Zwillingsbruder von Manu. Habt ihr gleich gemerkt, das sieht besser aus, gell? Das kann ja nicht mehr vom letzten Mal sein. Jetzt war schon zu Marco gesagt, das sagt er auch immer, irgendwo anders ist. Genau. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind genau seit einem Jahr, also gestern vor einem Jahr, nach Laichingen gezogen, auf die Schwäbische Alb, kommen aus Furtwang, ursprünglich aus Leonberg, bei Stuttgart, sagt euch wahrscheinlich allen was. Und ich bin in der Albkirche neben der Xenia Besenreuther Co-Pastor in Asch. Und ja, für mich als Pastor, der irgendwann perspektivisch natürlich auch das Ruder übernimmt und dann auch die Verantwortung hat, die Gemeinde weiterzuführen, sich in erster Linie mal meine Verantwortung auch ein Stück weit in die Vergangenheit einer Gemeinde zu sehen, weil ich glaube, nur wer die Vergangenheit kennt, seine eigene Vergangenheit, kann auch die Zukunft neu gestalten und umgestalten. Und wenn ich in die Vergangenheit nach Asch gehe, ein bisschen auf Spurensuche gehe, stößt man oder trifft man unweigerlich auf euch hier, die Arche in Ehingen. Ihr seid ein Stück weit ein Ableger. Es gab Berührungspunkte vor über 30 Jahren. Euch gibt es jetzt seit 1983, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Und Asch war so ein bisschen so die Gemeinde, die es so mit initiiert hat. Und deswegen dachte ich mir, spreche ich einfach mal oder schreibe ich mal Margot und Willi an, möchte mich kurz vorstellen. In diesem Zuge haben sie mich gleich eingeladen zum Predigen. Und so kommt es dann, dass ich heute am 19. September hier bei euch bin und predigen darf. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin verheiratet mit Eva. Wir beide haben zwei Söhne, den Noe und den Jamie. Der Noe ist 9 Jahre alt, der Jamie ist 5 Jahre alt. Und mehr weiß ich eigentlich immer nie, was ich zu mir sagen soll. Ja. Aber ihr könnt nachher sehr, sehr gerne auf mich zukommen und mich noch ein bisschen ausquetschen. Kommen wir zur Predigt. Wenn Gottes Gegenwart in unser Leben einzieht. Das ist der Titel. Und ich habe einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, einen sehr bekannten Text aus 2. Samuel 6. Das ist ein relativ langer Text, aber ein verständlicher Text. Deswegen habe ich ihn nicht irgendwie projiziert, sonst müsste ich irgendwie 10 Folien gestalten. Lade ich ein, euch zurückzulehnen und den Text einfach zu genießen. Ich lese ihn vor. 2. Samuel Kapitel 6. Da heißt es, David, es geht um den König David, rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Bala im Gebiet des Stammes Juda. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist, der über den beiden Cheruben thront. Sie luden die Lade Gottes auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. So brachten sie die Lade aus dem Haus Abinadabs fort, das auf der Anhöhe steht. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen mit der Lade Gottes, wobei Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israels spielten zur Ehre des Herrn auf Schlaghölzern, Zithern und Harfen und Handpauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zum Dreschplatz nach uns kamen, drohten die vorgespannten Rinder, den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Peres Usa und so heißt er bis heute. David bekam aufgrund des Vorfalls Angst vor dem Herrn. Es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen, sagte er sich, und gab den Plan auf, sie zu sich in die Davidstadt zu bringen. Er leitete sie stattdessen um in das Hause Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Dort blieb sie 3 Monate stehen. Der Herr aber segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als der König davon erfuhr, dass der Herr wegen der Lade Obed-Edoms mit Glück und Wohlstand gesegnet hatte, ging er hin, um sie in einer feierlichen Prozession aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidstadt zu überführen. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten 6 Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sich anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade her. Er hatte nur einen leinenen Priesterschutz um. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei unter dem Schall der Witterhörner nach Jerusalem. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn hertanzte und hüpfte. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte, und an den vorgesehenen Platz gestellt. Der König opferte Brandopfer und schlachtete Tiere für das Mahl. Auch David ging nach Hause, um seine Familie zu begrüßen. Michal, die Tochter Sauls, kam ihm entgegen und spottete: Heute hat sich der König von Israel aber Ehre angelegt. Vor den Frauen seiner Diener hat er sich schamlos entblößt, wie es nur das niedrigste Gesindel es tut. Doch David erwiderte ihr: Zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich deinem Vater und all seinen Nachkommen vorgezogen und mich zum Anführer seines Volkes Israels gemacht. Deshalb will ich auch künftig zu seiner Ehre tanzen und springen und mich noch tiefer erniedrigen als diesmal. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Frauen, die mich nach deiner Meinung verachten müssen, die werden es verstehen und mir Ehre erweisen. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Soweit zu dem Text. Euch ist es... ja, nur ein Bild eigentlich jetzt, aber und sonst die Oberpunkte, es geht auch ohne. Genau. Ich setze eure Vorstellungskraft voraus. Und zwar wäre jetzt normalerweise die Bundeslade hier als Bild sozusagen projiziert worden. Ich hoffe, ihr habt alle eine gewisse Vorstellung und habt schon mal die Bundeslade vor Augen und schon mal gesehen. Der Text redet häufig von der Bundeslade und deswegen möchte ich ganz kurz zur Bundeslade etwas sagen. Die Bundeslade waren Holzkasten aus Akazienholz. Die Maße waren ungefähr 1,30 lang, 80 hoch und 80 tief. Sie war mit Blattgold innen und außen umzogen und der Deckel der Bundeslade war aus purem Gold. An der Bundeslade waren Ringe befestigt, durch die man so Stangen führen konnte zum Tragen. Auf der Bundeslade waren zwei engelähnliche Wesen aufgesetzt, die sogenannten Cheruben oder Cherubinen. In der Bundeslade, das wissen wir, waren die zwei Steintafeln, die 10 Gebote. Und das Wichtigste war im Glauben Israels, dass die Bundeslade zwei Funktionen hatte, zwei Zweckbestimmungen. Zum einen war es einmal der Thron für Jahwe, so folgte das, oder glaubte das Volk Israel, thronte Gott über den beiden Cherubinen. Und zum zweiten war es gleichzeitig der Ort, wo man ihm begegnete. Mose hörte beispielsweise von Jahwe das Wort: Wenn du mir begegnen möchtest, so triff mich dort, da wo die Lade steht. Und an dieser Stelle können vielleicht auch Menschen, die dieser christlichen Welt fremd sind oder dieser alttestamentlichen Welt fremd sind, verstehen, was gemeint sein könnte. Da wo die Lade war, da war Gott, da war sein Thron, da war seine Anwesenheit. Da konnte man ihm begegnen. Was hat David jetzt mit der Bundeslade vor? David war ein sehr erfolgreicher Kriegsherr. Er hat erst den südlichen Teil Israels zurückgewonnen, dann ganz Israel, und er hat Jerusalem, das in den Händen der sogenannten Jebusiter waren, befreit. Er herrschte nun in Jerusalem und war zu diesem Zeitpunkt der mächtigste König, der je über Israel geherrscht hat und der je über Israel herrschen wird. Was David fehlte, war nicht die Macht. Was David fehlte, war nicht das Geld. Was David fehlte, war nicht ein Palast, sondern Gott. Was ihm fehlte, war nicht Gott im Allgemeinen, nicht Gott irgendwo im Himmel, nicht Gott irgendwo in der Natur, sondern Gott ganz nah bei ihm, ganz nah in seiner Stadt. Und da weiß David aus der Zeit der Wüstenwanderung, die zu dem Zeitpunkt schon lange zurückliegt: Da ist doch die Lade. Wo ist die Lade eigentlich abgeblieben? David sagt, ich muss die Bundeslade holen. Ich will sie bei mir haben. Ich will die Lade, die Gottes Gegenwart, in meinem Leben haben. Ganz nah bei mir in meine Stadt, weil ich Gottes Gegenwart bei mir haben möchte. Und die Frage für uns heute, die wir 3000 Jahre nach David leben, wie kommt Gott in unser Leben? Dass er da wohnt, dass er dort regiert, dass er dort thront. Und die Frage, wollen wir ihn überhaupt in unser Leben holen? In ein Leben, das voll ist oder ein bisschen leer ist, wo aber das Tiefste fehlt, nämlich Gott selbst. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was denkt ihr, wie viele Menschen braucht es, um die Bundeslade zu tragen? Wenn wir das Bild jetzt hier hätten, wäre es einfacher. Im Prinzip 4 Personen. 4 Personen braucht es, um die Bundeslade zu tragen. Und da steht in dem Text, David zog aus mit 4 Soldaten, um die Bundeslade zu holen. Nein, da steht, David zog aus mit 30.000 Soldaten, um die Bundeslade zu holen. Es ist so, als wenn er sagen will, wenn ich Gott in mein Leben holen möchte, in meine Stadt, das ist eine wichtige Sache, die ist so mächtig. Das ist nicht mal eine private Angelegenheit, da müssen meine besten Männer mit dabei sein. Und zwar 30.000 der wehrfähigsten Soldaten. Da sagt jemand, ich lasse mich es etwas kosten, Gott in mein Leben zu holen, in meine Stadt, seine Gegenwart, dass sie ganz nah bei mir ist. Was für ein Herzensanliegen. Und die Frage an dieser Stelle lautet für mich, was passiert eigentlich, wenn wir Gott in unser Leben holen? Was geschieht, wenn wir Gott vielleicht wieder in unser Leben holen möchten, ne? Wenn wir ihn irgendwann aus den Augen verloren haben? Und ich möchte mit euch 4 Punkte teilen. 4 Punkte, die geschehen aus dieser Geschichte, wenn wir bereit sind, Gott in unser Leben zu holen. 4 Auswirkungen. Und die erste Auswirkung ist vielleicht ein bisschen schockierend und vielleicht auch ein bisschen befremdlich, wenn Gottes Heiligkeit kommt in unser Leben. Ich weiß nicht, ob ihr aufmerksam zugehört habt. Das ist ja diese Sache mit diesem Ussa. Der Text sagt, dass die Bundeslade auf einen Wagen geladen wurde, der von Ochsen oder im Ochsengespann gezogen wurde. Und aus irgendwelchen Gründen brechen diese Ochsen aus, der Wagen ist in Gefahr zu kippen und damit auch die Bundeslade vom Wagen zu rutschen. Ussa läuft neben dem Wagen her und als er bemerkt, die Bundeslade rutscht vom Wagen, hält er sie fest, weil er natürlich vermeiden möchte, dass sie auf den Boden fällt. Und im selben Augenblick, als er sie berührt, ist es so, als wenn Starkstrom ihn durchfährt und er sofort tot zu Boden fliegt. Und jetzt neutestamentliche Leser denken, hä? Ist nicht seltsam? Ist doch komisch, oder? Man, der meint es doch nur gut, der wollte doch nur die Lade festhalten. Und diese Sache verstört ein bisschen. Und David ist so erschrocken, er ist wirklich geängstigt. Und David war kein zartes Gemüt, er war Anführer einer Söldnerarmee. Und Söldnerarmeen waren bekannt für ihre besondere, brutale Vorgehensweise mitten im Krieg. Aber das schockierte David zutiefst, dass es so etwas Bedrohliches ausgehen konnte von der Lade. Das heißt von Gottes Gegenwart. Es schockiert ihn so tief, dass er sagt, jetzt lasse ich lieber die Finger von der Lade. Wenn es so ist, dass man da tot umkippt, will ich mit der Lade lieber nichts zu tun haben. Gottes Gegenwart ist also nicht nur tröstend, nicht nur erbauend, nicht nur ermutigend, sondern auch beängstigend, vernichtend und sogar tötend. Und ich weiß nicht, ob das mit deinem Gottesbild zusammenpasst. Dass da 2 Arten von Gott ausgehen können. Die eine bestimmt befremdlicher. Als Prediger predigt man nicht so gerne über solche Stellen. Warum? Weil man die Befürchtung hat, dass die falschen Leute das in den falschen Hals bekommen. Dass sie denken, habe ich es mir doch immer gedacht. Gott ist ein grausamer Gott, er ist ein brutaler Gott, ein willkürlicher Gott. Da meint man es gut und was hat man am Ende? Man kippt noch tot um. Was ich sagen will, es ist eine Seite an Gott, eine Seite, die mit seiner Heiligkeit zu tun hat, eine Seite, die uns helfen kann, zu verstehen, Gott nicht auf die Kumpelebene herunterzuziehen. Auf die liebe Freundesebene, den ich schon seit 10 Jahren gut kenne, Gott und ich, mein bester Buddy. Das verhindern soll, dass wir Gott in die Tasche stecken und immer dann, wenn wir ihn brauchen, herausholen. Gott ist in der Tasche, so gut, bis ich Ermutigung brauche, also hole ich ihn raus. Und wenn ich Trost brauche, hole ich ihn auch wieder raus und stecke ihn dann wieder in die Tasche und so weiter. Sondern es ist eine Seite an Gott, die uns bis unser Tiefstes erschrecken kann. Und wir könnten jetzt die ganze Bibel im Alten und Neuen Testament durchgehen, um solche Stellen zu zeigen, wo das deutlich wird. Es macht schon Sinn, dass Gott sich Mose am Berg Horeb offenbart. Und er sagt ihm: Mose, ich bin immer bei dir. Von diesem Tag an bin ich der Gott, der da ist. Ich werde immer da sein. Aber Gott offenbart sich nicht durch ein rosarotes Plüschherz, sondern durch Feuer und Dornen. Und ich weiß nicht, wer von euch mal versucht hat, sich einen Dornbusch anzuschmiegen und auf Puschelkurs mit einem Dornbusch zu gehen oder dem Feuer nahe zu kommen, wenn es groß ist. Wir nehmen Distanz, wir nehmen Abstand. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig zu wissen, als Johannes in der Offenbarung, als er den Herrn sah, wie tot zu Boden fiel. Es ist wichtig zu wissen, dass als Petrus im Lukas-Evangelium die sogenannte Epiphanie Gottes hatte, die Erscheinung Gottes, das heißt, er erkannte in Christus Gott selbst, auf die Knie fiel und sagte: Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Weil er zutiefst erkannte, Gottes Wesen und ich, mein Wesen, wie ich als Mensch bin. Das hat überhaupt nichts miteinander gemeinsam, überhaupt nichts. Ich glaube nicht, dass wir uns als Christen Sorgen machen müssen um diesen Usa. Ich glaube nicht, dass Gott ihn für Ewigkeit in die Hölle schickt, das glaube ich nicht. Aber gerade im Alten Testament gibt es immer wieder so verstörende Geschichten, die uns deutlich machen sollen, wer Gott nahe kommt, der kommt seiner Heiligkeit nahe, der kommt dem Feuer nahe. Was können wir Christen aus dieser Begebenheit lernen? Dass wir verstehen, dass da, wo Gottes Gegenwart ist, dass da Ehrfurcht aufbricht. Ehrfurcht ist im Christenleben keine Selbstverständlichkeit. Überhaupt nicht. Auch wenn du Theologie studiert hast und darüber lehrst. Ich weiß, dass man über Gott so reden kann, als wäre er gar nicht anwesend. Man kann über Gott so reden, als würde man über irgendwelche Gegenstände reden, über irgendwelche Baustoffe oder über irgendwelche Materialien. Ehrfurcht kann man nicht erzwingen. Ich kann nicht sagen: Margot, sei mal ehrfürchtig. Das kann man nicht. Aber interessant ist, da wo Gottes Gegenwart ist, da bricht Ehrfurcht auf. Es ist so, als wenn Gottes Gegenwart Ehrfurcht auslöst. Du kannst dich dem gar nicht verweigern, dieser Ehrfurcht. Sie bricht auf da, wo Gottes Gegenwart ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn Jesaja sagt: Weh mir, ich vergehe mich an Gottes Gegenwart, denn ich habe unreine Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Es ist wichtig zu verstehen, da ist eine Distanz zwischen Gott und mir, wie ich sein sollte. Und diese Heiligkeit tötet mich. Und ich glaube, wenn wir wirklich einen uneingeschränkten Blick auf Gottes Wesen hätten, wenn wir wirklich sehen könnten, wie er wirklich ist, und gleichzeitig einen uneingeschränkten Blick auf unser Wesen, wie wir sind, ohne Maskerade, ohne Schönredereien, dann wissen wir, dieses Urteil ist nur absolut gerecht. Gottes Gegenwart müsste uns töten. Das wäre so, als wenn man Starkstrom fassen würde. Und das, was Jesus jetzt gemacht hat, mal auf der Bildebene des Stromes zu bleiben: Gott hat durch seinen Sohn Jesus den Starkstrom so sehr heruntertransformiert, dass wir diesen Strom aushalten können, dass wir in der Gegenwart leben können und verweilen können. Aber Gott pur, ohne Vermittlung durch Jesus, ohne Vermittlung des Kreuzes, würde uns sofort töten. Und jetzt verstehen vielleicht einige, warum Jesus kommen musste, nämlich um diesen Graben, um diese Distanz zwischen mir und Gott zu überbrücken. Eine Überbrückung zwischen der Heiligkeit Gottes und der Art, wie wir als Menschen sind, nämlich unheilig. Und durch diese Überbrückung, durch Jesus, durch das Kreuz, können wir Gott ganz nahe kommen. Und die Bibel lehrt sogar, dass wir in Jesus sind und er in uns. Näher kannst du niemandem kommen, als wenn du in ihm bist. Aber es soll uns helfen, da wo Gottes Gegenwart ist, da wo seine Heiligkeit ist, da bricht tiefe Ehrfurcht auf. Das ist die erste Auswirkung. Die zweite Auswirkung: da wo Gott anwesend ist, da gibt es Segen. Und es ist schon belustigend in der Geschichte, so finde ich es zumindest, dass David jetzt Interesse bereits an der Lade verloren hatte. Und da kommt die Nachricht zu ihm, da wo die Lade steht, nämlich bei einem Mann namens Obed-Edom aus Gad, da ist Segen. Was heißt Segen? Segen heißt Leben, das gelingt. Leben weitet sich aus, der Mann hat Erfolg. Und als David das hört, sagt er: Ich brauche die Lade. Interessant, oder? Manchmal wir als Christen ja auch, wenn wir wieder wissen, dieser Gott ist doch gut, dann wende ich mich ihm wieder zu. Ich glaube, dass Gott ein Gott des gelingenden Lebens ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, Gott ist ein Gott des gelingenden Lebens. Ich glaube, dass Gott uns in Krisen führt und dass Krisen auch notwendig sind. Das glaube ich zutiefst. Und ich glaube, ein Mensch, der keine Krisen durchmacht, ist ein Mensch ohne Bodenhaftung, ohne wirklichen Tiefgang. Wir brauchen Krisen. Krisen sind notwendig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir frustriert sind. Es ist wichtig, dass wir sowas haben wie eine Enttäuschung, wie dieses Traurigsein. Wir müssen zur Mitte des Lebens kommen und dazu sind Krisen notwendig. Aber ich glaube, dass Krisen in Gottes Plänen nicht rein Selbstzweck sind. Krisen in sich bleiben niemals in sich aus Gottes Perspektive, weil Sterben nicht das Letzte ist. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Und in der Bibel heißt es nicht, oder das letzte Wort, Jesus verstarb und verschied aus dem Leben, sondern das letzte Wort heißt, Gott erweckte ihn auch von den Toten. Das ist das letzte Wort. Und es zeigt mir persönlich, dass Gott immer zum Positiven hindrängt. Gott drängt immer zum Guten hin. Das heißt nicht immer, dass alles gut verläuft, wie wir uns das wünschen. Aber Gott ist ein Gott des gelingenden Lebens. Erfolg bedeutet Leben, das gelingt. Leben, das sich entwickelt. Leben, das nicht vor sich herkümmert und mausgrau erscheint. Ich weiß nicht, ob jemand heute Morgen hier ist, der sagen könnte, ich lebe gern, weil ich Christ bin. Ich lebe wirklich gern, weil ich Christ bin.
Ich.
Amen. Christsein bedeutet nicht, ich lebe nicht gern, alles ist so schrecklich und furchtbar. Christus, mein Herr, verlangt Unmögliches von mir, aber Freude, wenn ich einmal in den Himmel komme, dann habe ich es geschafft. Das heißt nicht Christsein. Wird aber oft so praktiziert. Wo Gott hinkommt, bricht Segen auf. Und das heißt nicht immer für jeden das Gleiche. Aber es bricht Segen auf, es bricht Entwicklung auf, es bricht Entfaltung auf, es bricht Gelingen auf. Der dritte Punkt, da wo die Lade ist, da geht auch das Opfer einher. Oder anders ausgedrückt, da wo Gottes Gegenwart ist, da ist völlige Hingabe da. Da heißt es in Vers 13, als die Träger der Lade des Herrn die ersten 6 Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Sie opferten also Tiere. Und es war damals der angemessene Ausdruck für was? Für Hingabe. Man nahm da keine alten Zehentiere, die jetzt keine Hausfrau mehr gebrauchen konnte, so nach dem Motto, naja, füttern kann man die eh nicht mehr, also geben wir sie Jahwe, Gott, nein. Was wurde Gott geopfert? Es war das Beste, das Schönste, das fehlerloseste Tier. Man gab etwas Wert, was, oder weg, was einen Wert hatte, was kostbar war. Und Opfern im Alten Testament bedeutet, statt das eigene Leben Gott hinzugeben, gab man sein Leben im Leben der Tiere Gott hin. Es war ein stellvertretendes Opfer. Und interessant ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir als Christen, wenn wir an das Opfer denken, gerne an Geld denken. Dass die Assoziation irgendwas mit Geld zu tun hat. Also Opfern bedeutet, da geht nachher der Klingelbeutel rum und ich muss Geld einlegen zum Opfern. Und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Jetzt in Corona-Zeiten ja gerade wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber Frage an uns, das Wertvollste, was wir haben, ist das Geld? Ist es wirklich das Geld? Ja, es kann das Geld sein, aber muss nicht unbedingt das Geld sein. Deswegen ist es wichtig, wenn wir über Opfer denken in der Bibel, da ist viel mehr gedacht, nur an das Geld. Wisst ihr, ich kenne Leute, die würden lieber Tausende von Euro in die Mission spenden, als dass sie ihre Kränkung loslassen, die sie schon seit Jahren mit sich herumtragen. Es gibt Leute, die relativieren viel lieber ihre Leistung und sagen, ach was, das mache ich doch gerne und ach was, das war doch überhaupt nichts, als dass sie ihre Schuld und ihr Versagen loslassen. Es gibt Leute, die opfern viel lieber ihre Zeit in Projekte und in alles in die Gemeinde, als dass sie sich selbst eingestehen, dass sie oft all das tun, nur um ein innerliches Herzensdefizit, das sie haben, auszugleichen. Wir Menschen sind Klammernde. Wir halten fest. Es gibt eine Sache, die wir immer festhalten. Und das ist das Wertvollste, was wir haben. Und genau das möchte Gott. Das, woran du am meisten festhältst, das ist das größte Opfer, das du Gott bringen kannst. Und Gott interessiert immer das, woran wir am meisten klammern und festhalten. Das ist das größte Opfer. Und so ist es möglich, dass du dein ganzes Geld weggibst, dein ganzes Hab und Gute verkaufst und alles in die Armen oder die Mission spendest und trotzdem noch das Wichtigste und Wertvollste festhältst. Deine Schuld, dein Versagen, dein Stolz, deine Kränkung und was auch immer. Aber interessant ist, da wo die Lade war, da wo Gottes Gegenwart war, da wurde geopfert, da wurde hingegeben, da ließen die Menschen los. Da wo Gottes Gegenwart ist, da lassen die Menschen los. Nicht weil sie sagen, lass doch mal los, das ist nicht gut für dich, sondern Gottes Gegenwart löst dieses Loslassen aus. Man kann gar nicht anders. Man gibt Gott sein eigenes Leben hin. Man opfert Gott sein Leben da, wo die Gegenwart ist. Und wir hören so oft, mach doch dies und tu doch dies und das ist gut als Christ und das ist nicht gut als Christ, das sollst du. Aber interessant ist, da wo Gott selbst ist, da wird dieses Geben ausgelöst. Das bedeutet, dass ich mein eigenes Leben Gott ganz hingebe. Man kennt es unter dem Begriff der Lebensübergabe, der Lebenshingabe. Ich weiß nicht, ob du diese Lebensübergabe vollzogen hast in deinem Leben. Das bedeutet, ich gebe restlos Gott alles hin, ich behalte nichts von mir zurück. Das bedeutet Hingabe. Und da, wo die Lade war, da, wo Gottes Gegenwart war oder ist, da geben Menschen gerne und sich von ganzem Herzen hin. Der vierte und letzte Punkt ist Ekstase. Gottes Gegenwart löst Ekstase aus. David tanzt. Der König hüpft darum. Er war nicht sehr königlich gekleidet, sondern nur mit einem Untergewand, das heißt mit Unterwäsche, tanzt er da vor der Bundeslade herum und zieht in Jerusalem ein. Stell dich mal vor, der Prediger aus Asch würde jetzt seine Hose ausziehen und die letzten 10 Minuten in Unterhose weiterpredigen. Ich weiß nicht, ob ihr mich nochmal einladen würdet. Vielleicht. Aber eins ist sicher, ihr könnt euch wahrscheinlich in Ewigkeit noch an die Predigt erinnern. Nicht an das Thema, aber mich, wie der davor stand, der mit Unterhose. Keine Sorge, ich mach's nicht. David hat also seine Kleidung entledigt und hüpft dann mit ganzer Kraft herum, mit ganzer Freude und singt und tanzt wie ein kleines Kind, wie ein Narr oder soll man sagen, wie ein Verrückter? Ja, wie ein Verrückter. Er tanzt da rum wie ein Verrückter. Und dann ist da Michal, Frau Königin, Frau Stocksteif oder Frau Religiös. Michal ist schon 40 und sagt, unmöglich, unmöglich, das kann man doch nicht tun. Wo bleibt denn der Ernst, wo bleibt die Feierlichkeit, wo bleibt die Würde meines Mannes, die Würde des Königtums, die Würde der Religion? Und es heißt weiter in dem Text, sie verachtete ihn deswegen in ihrem Herzen. Ist es nicht interessant? Und als sie ihn dann anspricht, tut sie sehr bissig. Oder er sie anspricht, da hast du dir was geleistet, Mann. Und ich würde gerne sagen, Michal, das ist eine Ausnahme. Michal kommt alle 10 Jahre einmal vor. Nein, Michal kommt öfters vor, als wir denken. Wisst ihr, glaube ich, die Leute freuen sich, wenn Gott oder andere Leute Gott preisen, wenn sie aufstehen, wie heute Morgen, und feiern und das laut zum Ausdruck bringen. Aber religiöse Leute sagen, was soll das denn? Wo bin ich denn hierher gekommen? Das ist ekstatisch. So können wir das doch nicht machen. Wo bleibt denn die Würde des Gottesdienstes? Wir müssen ernst bleiben. Aber an Gott sich freuen bedeutet außerhalb der Norm denken, außerhalb der Norm fühlen und außerhalb der Norm handeln. Religiöse Leute halten oder handeln nach der Norm, gesittet, normativ und konservativ. Aber Menschen, die in der Gegenwart Gottes weilen, verhalten sich anders. Da ist Ekstase da, da ist Freude da, da ist Begeisterung da. Und ich glaube, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde, um auch das Innerliche, was da ist, äußerlich zum Ausdruck zu bringen. Und glaubst du, ich weiß, wenn du in deinem Leben nichts mehr hast, das dich aus der Fassung bringt, wenn du in deinem Leben nichts mehr hast, das dich von deinem Stuhl haut, dann wirkst du auch so und sprichst auch so. Dann ist es ziemlich langweilig. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, dann geht es nicht mehr. Dann können wir nicht mehr gesittet und normativ handeln, sondern dann kommen wir aus uns heraus. So wie bei David. Da, wo Gottes Gegenwart war und ist, da bricht die Begeisterung aus, da bricht Fassungslosigkeit aus. Weißt du, 2 Dinge gehen nicht zusammen. Wir können nicht an Gott glauben und gleichzeitig sagen, alles ist so furchtbar und schrecklich. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Man kann nicht cool bleiben, wenn das Feuer ausbricht. Darum geht es nicht anders, wenn Menschen zum Glauben kommen, an Gott zum Glauben kommen, da ist Begeisterung da. Nämlich das, was innerlich da ist, muss äußerlich sichtbar werden. So ist der Mensch. Das ist typisch für den Menschen. Was innerlich brennt, muss äußerlich sichtbar werden. Man muss manchmal nur andersherum fragen, warum es oft so anders ist. David hüpft und tanzt. Und er lässt sich von seiner sittenstrengen und moralisierenden Frau nicht beeindrucken. David sagt, ich bin demütig geworden vor Gott. Zur Ehre Gottes habe ich mich entblößt. Zur Ehre Gottes habe ich mich außerhalb der Norm bewegt. Und David sagt, ich komme nicht mit Prunk, Glanz und Gloria, sondern ich komme und bin demütig geworden vor Gott. Und ich lege ab ein Stück meiner falschen Fassade. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da legen Menschen ihre Fassade ab. Da werden sie ehrlich voneinander. Und er sagt, Leute, ich freue mich so sehr, dass Gott in meine Stadt kommt. Ich könnte ausrasten vor Freude. Gott zieht da ein. Lass die Hosen runter und tanz vor Freude. Zum Schluss. Ich weiß nicht, was der Erzähler meinte, als er diesen trockenen letzten Satz anfügt. Dieser Satz wird nicht kommentiert. Er heißt, Michael aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Das Satz wird nicht kommentiert. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Aber ist es nicht seltsam, wie nennt man Menschen, von denen kein Leben weitergeht? Sagt man da nicht, dass sie steril sind? Michael aber blieb steril. Da steckte nichts an, da von ihr ging nichts weiter. Da ging kein Leben aus von ihr. Und ich glaube, es gibt eine sterile Frömmigkeit, die ist ganz bei sich, die ist in sich verschlossen. Sie ist ernst, korrekt und stinkt langweilig. Aber ich glaube, dass Gott uns immer das Ganze schenken möchte, weil der Mensch ein Wesen ist, der über sich hinaus fragt. Er fragt nach dem, was übernatürlich ist. Und er möchte das mit seinem ganzen Sein ausdrücken. Er möchte das, was innerlich da ist, er möchte es zum Ausdruck bringen. Und wenn Gottes Gegenwart in unser Leben ist, dann können wir nicht anders, als aus uns rauszukommen. Der eine vielleicht ein bisschen lauter als der andere, natürlich. Aber Freude muss da sein. Und ich glaube, wenn Freude in unserem Christenleben nicht mehr da ist, ist auch ein Stück weit unser Glaubensherz gebrochen. Freude ist so normal und selbstverständlich, weil sie wird ausgelöst, da wo Gottes Gegenwart da ist. Und Gott möchte uns das immer wieder neu schenken. Nicht, dass wir nach Freude fragen, dass wir nach Begeisterung fragen, nach Glück, sondern nach seiner Gegenwart. Gott, wo bist du in meinem Leben? Ich war jahrelang schon im Gottesdienst, immer und immer wieder, aber ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Wo bewegst du dich gerade in meinem Leben? Wo bist du? Gott, ich sehe mich nach dir, nach deiner Gegenwart. Nicht nach deinen Geboten als erstes, sondern nach dir. Ich sehne mich, dir zu begegnen. Denn ich brauche dich zutiefst. Das, was ich brauche, das bist du. Und wir bitten Gott immer um Abfallprodukte. Kennst du das auch? Gott, schenkt mir doch am Montagmorgen Kraft für den Arbeitsalltag. Gott, schenkt mir doch Freude, schenkt mir doch Liebe, schenkt mir doch Begeisterung, aber wir fragen zu wenig nach ihm selbst, nach seiner Gegenwart. Aber da, wo Gottes Gegenwart ist, da ist die Freude da, da ist die Liebe da, da ist die Begeisterung da, da ist die Kraft da, da ist der Segen da, da ist die Ehrfurcht da. Könnt ihr mich hören? Wisst ihr, was ich sagen möchte damit? Lasst uns nach Gottes Gegenwart fragen. Immer mehr. Wir haben so schön gesungen heute auch dann in allen Liedern. Es war so eine tolle Vorbereitung für diese Predigt. Da, wo Gottes Gegenwart ist, da bricht Segen auf, da bricht Ehrfurcht auf. Da bricht Hingabe auf. Leute geben sich von Herzen gerne hin. Da, wo Gottes Gegenwart da ist Ekstase da. Da ist Begeisterung da. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen und einladen, dass wir uns nochmal neu öffnen für Gott, insofern du es noch nicht schon längst getan hast. Vielleicht könnten wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte gern beten und du kannst, wenn du das möchtest, das Gebet als dein Gebet auch nehmen. Dass dir Gott wieder sagen, Gott, ich lade dich ganz neu in mein Leben ein. So wie David, ich möchte dich in mein Leben einholen. Ich möchte deine Gegenwart einholen, weil ich mich so sehr danach sehne. Wie sagt es der Psalmist? Ich würde tausende Stunden eintauschen, nur um eine einzige bei dir zu sein. Da wusste jemand, wie wertvoll Gottes Gegenwart ist, diese Zeit in seiner Gegenwart. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du uns nahe gekommen bist. Ich danke dir, dass wir keine Tiere mehr opfern müssen, sondern du bist da. Und Gottes Gegenwart ist da, wo du da bist. Da, wo du handelst, handelt Gott. Da, wo du wirkst, wirkt Gott. Da, wo du sprichst, spricht der himmlische Vater. Deswegen brauchen wir keine Orte mehr, die wir aufsuchen müssen. Sondern wir müssen nach deiner Gegenwart fragen. Da, wo du bist, da handelt Gott. Und der Jesus, so wie David, so eine tiefe Sehnsucht nach der Lade Gottes hatte, er fing danach an zu fragen. Er hatte alles, er hatte wirklich alles. Die Macht, das Geld, einen tollen Palast. Aber er wusste, dass das tiefste Pferd, das war deine Gegenwart. Und so wie David nach deiner Gegenwart fragt, ja, so wollen wir wieder nach deiner Gegenwart fragen. Und ich bitte, dass du diese tiefe Frage, Gott, wo bist du, ganz tief in uns hineinpflanzt. Ganz tief in uns wieder aufkommen lässt. Gott, wo bist du? Ich brauche dich. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart. In deiner Gegenwart ist Heilung da. In deiner Gegenwart ist Glück da. Die Begeisterung da. Ehrfurcht bricht auf da, wo du bist. Und all das, woran wir festhalten und klammern, dort, wo du bist, dort können wir loslassen. Jeglicher Kampf wird beendet, dort, wo du bist. Denn du kämpfst für uns. Und das merken wir immer dann, wenn du wieder da bist. Und so wollen wir dich einladen in unser Leben, in all die Bereiche unseres Lebens, die wir vielleicht verschlossen haben vor dir, weil wir aufgegeben haben, weil wir gefrustet waren, weil wir erlebt haben, dass du vielleicht nicht eingegriffen hast. Herr, diese Bereiche öffnen wir dir und sagen, du darfst neu einziehen, deine Gegenwart. Du darfst handeln, wie du möchtest, nicht wie ich das möchte, wie du möchtest. Und ich danke dir, dass du einziehst in unsere Herzen, in unser Leben und dort die Dinge veränderst. Wir preisen dich, Herr, wir jubeln, so wie David. Wir wollen tanzen, wir wollen uns entblößen, wir wollen sagen, zur Ehre Gottes, wir dürfen verrückt sein, das dürfen wir, weil deine Gegenwart da ist. Und so danken wir dir, dass wir nicht gesittet, moralisierend leben müssen, handeln müssen in unseren Gemeinden, sondern mit Begeisterung leben dürfen. Und dass Menschen, die dich nicht kennen, diese Begeisterung erleben, aber nicht, weil wir so toll sind, weil Gottes Gegenwart da ist, wie du heute Morgen da bist. Und so danke ich dir für alles, was du uns schenken wirst in unserem Leben. Danken dir, dass wir alles in dir haben, dass wir reich beschenkt sind in dir und dass wir das auch erleben dürfen, dass wir das erleben dürfen, dass du uns sättigst, dass du uns füllst und dass du der bist, der uns das gibt, was wir brauchen. Danke, Herr Jesus. Amen.